Vielen Dank, Herr Ludischer. Ich möchte Sie auch herzlich willkommen heißen heute Abend zu meinem Vortrag. Wie Herr Ludischer ja schon gesagt hat, werden wir danach ja quasi, Sie werden die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich fange am besten direkt an. Also, an der Grenze zum verheißenen Land, das ist etwas, wo wir uns alle irgendwie was darunter vorstellen können. Das hat was mit der Bibel zu tun, Altes Testament, da ist irgendwie ein Mose mit dabei gewesen, also Volk Israel, eine Jordansüberquerung. Das ist uns allen irgendwie so schon klar. Allerdings mit dem zweiten Teil von dem Titel meines Vortrages ist es dann schon ein bisschen schwieriger. So die biblische Metaphorisierung Amerikas in deutschsprachigen Auswanderergedichten des 18. und 19. Jahrhunderts. Ich möchte mal versuchen, Ihnen das anhand dieses Gemäldes, was Sie jetzt schon sehen, zu veranschaulichen. Erstmal die Frage, vielleicht kennt jemand dieses Gemälde? Also das ist von dem Deutsch-Amerikaner Emanuel Leutze und es heißt Washington Crossing the Delaware, also Präsident Washington, der quasi den Fluss Delaware überquert. Erkennen Sie vielleicht irgendwie irgendwas Christliches oder Religiöses auf diesem Bild? Überlegen Sie mal, vielleicht zählen Sie mal die Personen oder... Also ich kann es Ihnen ja sagen... Es sind 12 Personen auf diesem Schiff, auf diesem Boot. Das sind quasi dann eben 12 Jünger, so im Grunde genommen. Washington, der erscheint hier als Postfiguration Christi, also der ist quasi so, der nach vorne schaut, so der Visionär auch. Diese Flagge, die gehalten wird, die ist auch in gewissermaßen eine Kreuzsymbolik. Und es bedeutet quasi auch in diesem Zusammenhang, dass sich das Christentum westwärts auch in Amerika bewegt. Die Gedichte, die wir uns heute Abend gemeinsam anschauen werden, die beschreiben Amerika, indem sie es mit biblischen Topoi, Figuren, Ereignissen vergleichen und dabei natürlich dann biblisches Vokabular verwenden. So wie es beispielsweise, also das nennt man quasi Bibelrhetorik und das macht zum Beispiel auch Herman Melville in seinem Roman White Jacket. Ich lese das einfach vor. Wir Amerikaner sind das auserwählte Volk, das Israel unserer Zeit. Wir tragen die Bundeslade mit den Freiheiten dieser Welt. Vor 70 Jahren wurden wir aus der Knechtschaft befreit. Gott hat Großes für uns vorherbestimmt. Die Menschheit erwartet große Dinge von unserem Volk. Sie sehen also, die Amerikaner verstehen sich selbst als das von Gott auserwählte Volk. Die Literatur, die sich mit der Gründungszeit der USA beschäftigt, verwendet entsprechend auch sehr viele biblische Metaphern und biblische Vergleiche und oder beziehungsweise biblische Erzählungen auch und vergleicht auf diese Weise dann die Geschichte Amerikas mit der Geschichte des Volkes Israel in der Bibel. Das ist quasi ein Selbstverständnis, das schon früh ins kollektive Bewusstsein der Amerikaner initiiert wurde. Und in diesem Zusammenhang spricht man dann auch von der sogenannten Manifest Destiny, also die offensichtliche Bestimmung. Das ist eine amerikanische Doktrin aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, die besagt, dass die USA vom Schicksal dazu vorherbestimmt waren, den gesamten Kontinent in Besitz zu nehmen. Ich möchte Sie ein bisschen einstimmen auf dieses Thema, bevor wir auf die Texte zu sprechen kommen. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt einige historische Gemälde, die diesen Gedanken und auch andere Gedanken kommunizieren. Behalten Sie dabei bitte im Hinterkopf, dass diese Gemälde stark idealisiert sind. Also sie überhöhen die amerikanische Geschichte ideologisch und religiös. Das wäre dann beispielsweise dieses Gemälde, das ist American Progress von John Guest. Sie sehen diese engelsgleiche Frau, die hier quasi fliegt, sie personifiziert die USA. Sie können auch sehen, dass sie ein Telegrafendraht zieht und dass sie ein Schulbuch in der Hand hält. Das ist eine Allegorie dafür, dass die USA dem Westen Amerikas Zivilisation und Fortschritt bringen. Sie können auch sehen, dass sich quasi alles nach westwärts bewegt. Pferdekutsche, Planwagen, die Indianer, die Eisenbahn, die Büffel, dieser Siedlertreck, den Sie vielleicht im Hintergrund erkennen am Fuß dieses Gebirges, was die Rocky Mountains darstellen soll. Also alles bewegt sich westwärts und auch die Wolken, Sie sehen, Columbia verdrängt die Dunkelheit, die Finsternis, die über dem Westen steht, weil ja im Osten schon Licht ist, da ist ja schon Zivilisation angekommen. Das ist dann eben auch so, dass dieser im Osten, das was da angedeutet sein soll, das ist Manhattan, also quasi die Ostküste. Und im Westen natürlich das Wasser, was angedeutet ist, das ist der Pazifik. Also quasi von von Ozean zu Ozean, von Küste zu Küste, ist also der Anspruch der USA auf den Kontinent. Sie sehen auch, dass Columbia, so wie sie gekleidet ist, auch ikonografisch angelehnt ist an antike Vorbilder. Dass, dahinter verbirgt sich dann auch das Konzept der sogenannten Translatio Imperii, also die USA als Fortführung der antiken Reiche. Darauf gehe ich gleich noch im nächsten Gemälde weiter ein. Es ist quasi so, dass dieses Gemälde postuliert, dass den USA eine religiös-zivilisatorische Aufgabe zukommt. Das hier ist auch besonders schön. Das ist wieder von Emanuel Leutze, den hatten wir ja ganz am Anfang. Dieses Gemälde heißt Westward, the Course of Empire Takes Its Way. Es glorifiziert ebenfalls diese Westwärtsbewegung. Sie sehen, dass die Siedler hier gerade über die Rocky Mountains quasi diese überquert haben und jetzt im dem vermeintlich unbesiedelten, auf das vermeintlich unbesiedelte Land am Pazifik blicken, also Kalifornien ist das heute. Sie sehen auch unten im Rand, das ist ein Panorama von der Küste von San Francisco, das dann im Grunde genommen dieses Tor in den Westen Amerikas darstellen soll. Auch dieses Gemälde suggeriert im Einklang mit der Manifest Destiny diesen imperialen Anspruch der USA auf den gesamten Kontinent. Sie sehen auch hier, ist ein durch die Farben ein Sonnenuntergang angedeutet im Westen. Also quasi gerade eben hatten wir den Osten, wo das Licht war, und hier ist jetzt eben im Westen dieser Sonnenuntergang. Das heißt eben auch wieder von Küste zu Küste quasi der Anspruch der USA auf den gesamten Kontinent. Der Titel ist übrigens aus einem Gedicht aus dem 18. Jahrhundert von einem irischen Bischof und begründet diesen imperialen Anspruch als Naturgesetz, das quasi göttlich autorisiert sei, also die USA. Das kennen Sie vielleicht von der Daniel-Prophetie. Da heißt es, da sind ja diese Reiche, die beschrieben werden. Ne? Erst Babylon, dann die Perser, dann Griechenland, dann Rom. Und wenn Sie das vielleicht merken, das bewegt sich alles nach Westen. Und so quasi auch hier in diesem Bild, das quasi noch weiter nach Westen, nach Amerika eben dieser Anspruch geht, dass eben hier die USA in diese Linie tritt von den antiken Reichen. Das wird hier zumindest eben so postuliert. Es gibt auch eine ältere Fassung von diesem Gemälde. Darin befindet sich eine christliche Symbolik. Wer findet die? Ich zeige es Ihnen. Hier ist ein Kreuz. Also quasi auch der missionarische Anspruch in Amerika. Allerdings womöglich auch ein Totenkreuz für all die Siedler, die umgekommen sind in der Westwärtsbewegung. Sie müssen sich überlegen, es sind viele, die haben versucht, über die Rocky Mountains zu gehen, und zwar auch im Winter, und sind natürlich erfroren. Deshalb verwundert es Sie eben jetzt nicht, dass auch die Auswanderungsliteratur dieses überhöhte und religiöse Selbstbild der Amerikaner widerspiegelt. Auch die deutschen Schriftsteller verwenden in ihren Gedichten über Amerika solche biblischen Metaphern, um den Lesern im Grunde genommen Amerika als das verheißene Land darzustellen. Bevor wir jetzt auf diese Gedichte zu sprechen kommen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz den historischen Kontext ein wenig erläutern. Nun war es so, dass bereits 1607 englische Siedler im heutigen Virginia gelandet sind und dort die erste permanente Siedlung in Nordamerika, also Kolonie in Amerika, gegründet haben. Das war dann Jamestown Colony. Es ist allerdings so, dass die Amerikaner ja ihr Thanksgiving-Fest in Erinnerung an die Pilgerväter feiern, die erst 1620 mit der Mayflower und mit der Speedwell im heutigen Massachusetts gelandet sind. Dort haben sie dann die Plymouth Colony gegründet. Diese Pilgerväter, das waren Puritaner, also religiöse Separatisten, die in England unterdrückt wurden und deshalb flohen. Sie sind dann erst über die Niederlande nach Amerika eben ausgewandert. Da ist auch eine ganz wichtige Person, William Bradford. Das war der Gemeindeleiter von diesen Puritanern. Und es ist quasi bezeichnend für die religiöse Färbung des Gründungsmythos der USA, dass sich die Amerikaner eben nicht diese englischen Siedler ausgewählt haben zu ihren Pilgervätern, sondern die Puritaner, die ja erst mehr als ein Jahrzehnt später erst dort angekommen waren. Auch zu den Pilgervätern gibt es eine Menge Gemälde, die dieses Erbe glorifizieren. Ich zeige Ihnen jetzt noch einige. Das hier, ein ganz bekanntes, Embarkation of the Pilgrims von Robert Weir. Hier sehen Sie, dass die Pilgerväter auf der Speedwell, 1620 steht da auch, vor ihrer Abfahrt eben in die neue Welt sich gerade auf dem Schiff befinden. Und die Männer, wie Sie sehen können, leiten die Gemeinde im Gebet an. Sie sehen auch eine Bibel, die zeige ich Ihnen gleich genauer, und einen Regenbogen links, die beide eben diesen göttlichen Schutz für die Siedler bezeichnen. Sie erinnern sich vielleicht in Genesis, als Noah die Arche verlässt, da macht Gott einen Bund mit den Menschen zum Schutz der Menschen. Und das Zeichen von diesem Bund ist da eben der Regenbogen, deshalb hier diese biblische Komponente. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich zeige Ihnen das mit der Bibel hier. Ich habe das vergrößert und umgedreht. Da steht, the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. Also das Neue Testament unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Außerdem ist auf dem linken Segel oben, da steht God with us, also Gott mit uns. Das ist dann hebräisch auch Immanuel. Und ich sah dieser Messias-Name in Jesaja. Sie können auch ganz schön sehen, dass der rechte Bildrand sehr dunkel ist. Das ist dann quasi so, dieses Leben in der alten Welt geht zu Ende. Und links ist es heller, das ist dann die hoffnungsvolle Zukunft. Aber die Wolken deuten auch an, dass es noch ungewiss ist, was in Amerika diese Siedler erwarten wird. Und auch dieses Gemälde ganz klar verklärt die Besiedlung des Kontinents als göttlichen Auftrag. Das hier ist auch ganz schön, Mayflower in Plymouth Harbor von William Halsall. Es zeigt hier die Mayflower, wie sie quasi eben im Hafen also in der Bucht ankommt des heutigen Massachusetts. Und einige Siedler, die verlassen eben das Schiff mit einem Beiboot und rudern an den Strand. Und Sie sehen diese gedämpften Farben, die suggerieren eine Morgendämmerung und dadurch eben eine neue Ära. Kennen vielleicht auch diesen Vers, das Alte ist vergangen, siehe, ich mache alles neu, aus Jesaja und der Offenbarung. Das schwingt so ein bisschen mit. Das hier ist auch ein sehr schönes Gemälde. Entschuldigung. The First Thanksgiving von Jenny Brownscombe. Hier sehen Sie, wie die Siedler, also die Pilgerväter mit den Indianern das erste Thanksgiving feiern. Sie sind da die Gastgeber, die ihre Habe eben teilen mit den Indianern. Sie sehen einen Mann, der spricht ein Tischgebet, was eben auch wieder diese missionarischen Bestrebungen andeutet. Die Szene ist außerdem an das letzte Abendmahl angelehnt. Können Sie eben auch sehen, je nachdem, wie man zählt, kommt man auch wieder auf 12 Europäer, die eben am Tisch sitzen. Und dieser Mann natürlich dann auch wieder Postfiguration Christi, der da quasi betet, wie halt in der Szene des letzten Abendmahls. Sie sehen auch, dass hinten rechts eine Gruppe Indianer sitzt. Das deutet so ein bisschen diese naturnahe Lebensweise der Indianer an, weil sie eben da sitzen. Aber vielleicht auch, wenn man das negativ liest, so eine Inferiorität gegenüber den Europäern. Und die Europäer hingegen, eben, die sitzen am Tisch und haben auch so ganz saubere Kleider, was so eine moralische Reinheit auch suggeriert. Jetzt ist allerdings so, dass bei diesen Indianern auch ein Europäer sitzt. Deswegen ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen, dass das so interpretiert wird. Es kann natürlich auch bedeuten, dass das irgendwie so eine Gleichheit meinen soll, dass quasi alle so gleich sind. In Amerika sind alle gleich. Dieses Gemälde verschleiert natürlich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen, die es durchaus zwischen den Puritanern und den Indianern gegeben hat. So, hier noch dieses Gemälde, The First Sermon Ashore von Jean Leon Ferris. Das ist sehr eindeutig, es wird quasi trotz winterlicher Kälte hier eine Predigt im Freien gehalten, unterstreicht diese Wichtigkeit der geistlichen Lehre für die Puritaner. Und auch hier das ist ja so eine Segnung, die quasi auch gemacht wird. Also die Gemeinde wird gesegnet. Man hat versucht, diese Siedlung zu rekonstruieren. Dabei ist dieses Freilichtmuseum entstanden am Strand, wo auch Schauspieler angestellt sind, die entsprechend gekleidet sind, um das Ganze authentisch wirken zu lassen. Jetzt war es so, dass ab dem 17. Jahrhundert die Deutschen eine wichtige Rolle in Amerika gespielt haben. 1607 befand sich bei diesen englischen Siedlern bereits ein Deutscher, das war der aus Breslau stammende Arzt Johannes Fleischer, der heute als der erste Deutsche gilt, der in Amerika gesiedelt hat. Aber so richtig los ging es dann 1683. Da kamen dann 13 Familien aus Krefeld, die unter der Leitung von Franz Daniel Pastorius, den kennen Sie vielleicht, werde ich Ihnen gleich auch noch weiter zeigen, die eben die erste dauerhafte deutsche Siedlung in Amerika gegründet haben, im heutigen Pennsylvania, beziehungsweise in Pennsylvania, das war damals schon Pennsylvania. Das ist heute ein Stadtteil von Philadelphia und es heißt Germantown, also eben auch ganz bezeichnend. Diese Neuankömmlinge, die waren auch religiös motiviert. Das waren reformierte Quäker, Mennoniten, die sich eben in Amerika ein Leben in Freiheit erhofften. Auch die Deutschen in Amerika haben eine ausgeprägte Gedenkkultur entwickelt. Hier eben dann in Philadelphia dieses Denkmal von Pastorius. Auf dem Sockel sind übrigens die Namen eingraviert von den deutschen Siedlern, die damals mit ihm aus Krefeld kamen. Das hier auch ist eine Postkarte anlässlich des 225-jährigen Jubiläums von Germantown. Wird natürlich auch immer gefeiert. Sie sehen auch hier den Reichsadler, auch so ein deutsches Symbol oder Attribut. Darüber steht German Day und unten drunter 6. Oktober. Das ist tatsächlich auch so. Der 6. Oktober ist der German American Day in Amerika. Wurde 1983, also anlässlich des 300-jährigen der Deutschen in Amerika, von Ronald Reagan tatsächlich gesetzlich eben verankert in Amerika. Das ist ein ganz normaler Feiertag. Genau, und auch hier unten wird natürlich Pastorius gedacht. Hier dann der Name anglisiert, Francis Daniel Pastorius. Ja, und jetzt war es eben so, dass in den Jahrhunderten, ich habe gerade gesagt, es ging dann richtig los, 1683, in den Jahrhunderten darauf kamen dann natürlich ganz viele Deutsche nach Amerika. Davon zeugt zum einen die deutsch-amerikanische Geschichtsschreibung, aber eben auch solche Gedichte von Auswanderern und von ihren Nachfahren. Und jetzt kommen wir eben zum ersten Gedicht. Das ist das erste Beispiel, was ich Ihnen zeigen möchte. Hochgegrüßet seid mir heilige Räume, du der Freiheit hochgepriesenes Land, wo ich, was bisher im Reich der Träume, in der Wirklichkeit ein Reich nun fand. Sie sehen also, das beginnt mit so einer Begrüßungsformel, hochgegrüßet. Die heiligen Räume werden erwähnt. Amerika ist quasi so ein heiliges Land. Freiheit wird ganz groß geschrieben. Das hochgepriesene Land, also das gelobte Land. Die Verwirklichung der Träume, was dann so eine, insgesamt einfach alles so eine religiöse Dimension hat in diesem Gedicht. Das Gedicht heißt Begrüßung Amerikas. Es ist von Ludwig Storck aus dem Jahre 1833. Entschuldigung. Und dieses Gedicht zeichnet ein durchweg positives Bild von Amerika. Es wird dann eben gesagt, dass dort keine ungerechten Tyrannen sind, die ihre Untertanen ausbeuten. Denken Sie dran, Wiener Kongress war 1814, 1815, wo ja quasi nur die alte Herrscherklasse, also nach dem Fall Napoleons, die Neuordnung ab Europas, wo allerdings nur die alte Herrscherklasse in ihrer Macht wieder bestätigt wurde. Es gab also ein politisches Erstarren in Europa und deswegen sind eben viele abgewandert, eben nach Amerika. Man spricht in diesem Zusammenhang dann auch von einer Europamüdigkeit. Es fällt natürlich auch hier 1833, Sie wissen, in den 1830ern, Vormärz, das ist auch so eine Zeit dann, wo quasi große Auswanderungswellen aus Deutschland nach Amerika stattfanden. Und diejenigen, die sich eben auf Übersee, auf Überfahrt begaben, die hatten eben auch so die Hoffnung, dass Amerika ihnen Freiheit bringen würde. So wie eben in diesem Gedicht hier es heißt, und nenn mir das jugendlich herrliche Land, wo die Hoffnung erglüht, wie des Morgenlichts leuchten. Ihm bleibt in der Fremde dein Herz zugewandt, und gedenkest du sein, sich die Augen die feuchten. Wohl kenne ich das Land, das herrliche Land, wo Menschheit beglückend die Freiheit erstand. God's Country, sein Banner mit Sternen besät, stolz flatternd im flüsternden Morgenwind weht. Also hier dieses jugendlich herrliche Land, das ist eine Unberührtheit, die der Amerika angedichtet wird. Hoffnung wird groß geschrieben, das Morgenlicht, auch wieder die neue Ära. Sie denken an Mayflower in Plymouth Harbor gerade eben. Die Freiheit auch hier wieder ein ganz großes Schlagwort. Und auch Menschheit beglückend, also Amerika ist quasi ein Geschenk an die ganze Welt von Gott. Es ist göttlich autorisiert, so ein Stück weit wie Israel eben quasi auch so ein Segen sein soll für die ganze Welt. God's Country ist ja sehr eindeutig, dass quasi Amerika Gottes Land genannt wird. Und was mir jetzt gestern noch aufgefallen ist, es beginnt ja mit Oh, nenn mir das jugendliche herrliche Land, wo die Hoffnung erglüht, wie das Morgenlicht leuchten. Erinnert mich ein bisschen an Oh, say, can you see, by the dawn's early light. Wird auch ein bisschen eine gewisse Ähnlichkeit zur Nationalhymne. Es ist in diesem Gedicht dann so, dass die Sterne und Streifen, ich muss natürlich sagen, wie es heißt, das heißt God's Country, Amerika. Es ist von dem Deutsch-Amerikaner Wilhelm Benignus. Und es ist quasi, Amerika wird mit einer Erhabenheit und einer Sehnsucht verknüpft. Die Freiheit wird auch hier ganz groß geschrieben. Der Titel God's Country, der wird in allen drei Strophen erwähnt und sagt im Grunde genommen, dass die Besiedelung Amerikas göttliche Vorhersehung gewesen sei. Amerika wird damit mit dem verheißenen Land der Bibel verglichen und seine Geschichte eben auch in Beziehung gesetzt zur biblischen Erzählung. Dieses Gedicht nennt Benignus auch sein Glaubensbekenntnis, was nochmal diese religiöse Dimension unterstreicht. Die Siedler, die dann nach Amerika kamen, die wollten natürlich ein neues Leben beginnen, einen Neuanfang machen. Die wollten neue Häuser bauen, neues Land bewirtschaften und da einfach auch die Früchte ihrer Arbeit genießen. Wie eben in diesem Text: Bald lichtet sich die Nacht der Wälder, die fette Scholle furcht der Pflug, die goldene Ähre schmückt die Felder, das Mühlrad rauscht in raschem Flug, die Esse glüht, es saust die Spule, das Schiffchen tanzt im Webestuhle und füllt den Schrein mit schneegem Tuch. Das ist das sogenannte Festgedicht zur 200-jährigen Jubelfeier der Deutschen in Amerika und das wurde 1883 veröffentlicht. Es beschreibt das neue Leben, das die Deutschen in Amerika haben. Sie arbeiten dort dann mit Fleiß und Einfalt. Es wird eine friedvolle Zukunft quasi sich ersehnt. Und so ein Idyll beschreiben zum Beispiel auch die beiden Propheten Jesaja und Micha. Diese beiden Texte möchte ich Ihnen vorlesen. Das ist aus Jesaja 65. Da heißt es: Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen, Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Und in Micha 4 heißt es, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Spieße zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere ein Schwert erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen, sondern jedermann wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen, und niemand wird ihn aufschrecken. Das mit dem Feigenbaum kann ich ein bisschen nachempfinden. Ich habe zu Hause selbst einen Feigenbaum. Der ist leider nicht so groß, dass man sich darunter setzen könnte, aber ein bisschen kann ich mich damit identifizieren. Also Sie sehen, dass Amerika quasi, hier wird eine vermeintliche landwirtschaftliche Vorzüglichkeit des Landes postuliert. Dieses Festgedicht gebraucht in der 13. Strophe außerdem den Begriff Garten Eden, womit es dann die deutschen Siedlungen meint. Das ist eine sogenannte Sakralisierung des Kontinents, die hier stattfindet. Die äußert sich darin, dass eben sehr viel religiös aufgeladenes Vokabular verwendet wird. Beispielsweise auch bei Nikolaus Lenau, den Text zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber ich erzähle es Ihnen ein bisschen. Nikolaus Lenau, der hat in seinem Gedicht Aufbruch nach dem freien Amerika von 1832, da spricht er von Paradies, von heiligen Waldverließen, von den Schauern Gottes, die er in den vermeintlichen Urwäldern vernehmen könne. In diesem Gedicht ist es so, dass sich das lyrische Ich auf eine spirituelle Reise begibt, in der Hoffnung, eine innere Reinigung zu erfahren in der amerikanischen Natur. Diese Erlebnisse beschreibt das lyrische Ich dann als Gottesdienst. Es vergleicht die Urwälder mit einer Kirche, wo es dann eben zum Gebet sich zurückzieht. Der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich auch, dass man sich tatsächlich Amerika noch im Schöpfungszustand vorgestellt hat. Also als quasi das Land entdeckt wurde, da war dann ja schon der Gedanke erstmal, dass da niemand ist und dass es quasi noch so ist, wie Gott es geschaffen hat, wie es eben in Genesis beschrieben ist. Es ist also ein Bild von der Ursprünglichkeit, von der Reinheit, von der Nähe Gottes, die hier auf die neue Welt projiziert wird. Und das soll dann natürlich den Sehnsüchten und den Hoffnungen Ausdruck verleihen, die man in Amerika hoffte, dass sie dort erfüllt würden. Das ist zum Beispiel so ein, bei Lena heißt es dann in seinem Gedicht, den Schauern Gottes will ich lauschen im Niagara-Rauschen. Also hier, stellen Sie sich vor, Sie stehen hier unten, das ist total laut, das ist total, man ist so völlig von diesem Wasser auch umgeben. Es wäre jetzt so ein bisschen so, dass er sich quasi vorgestellt hat, dass er darin quasi Gottes Stimme, das schreibt er eben so in dem Gedicht, dass er Gottes Stimme dort wahrnehmen möchte. Das wäre so ähnlich wie in Offenbarung, wo es heißt, dass wo Johannes dann irgendwie so einen Engel oder Christus, glaube ich, reden hört und dann sagt er eben, ja, ich hörte eine Stimme wie ein Wasserrauschen. Das ist hier auch ein bisschen so mit drin. Es wird also quasi Amerika derart ursprünglich verklärt, dass man in der Natur noch Gott reden hören könne. Das ist quasi was mit der amerikanischen Natur gemacht wird in diesem Gedicht. Hier auch nochmal ein schönes Gemälde von dem Deutsch-Amerikaner Albert Bierstadt, The Rocky Mountains. Das ist ein 3 Meter breites Panorama, das die Schönheit und die Erhabenheit der amerikanischen Natur zeigt, also des amerikanischen Westens vor allem ist das hier. Das ist eine idyllische Darstellung. Sie sehen diese saftigen Wiesen, den See, was ich glaube, ist auch ein Gletscherwasserfall. Das mutet alles sehr paradiesisch an. Sie sehen vielleicht auch die Indianer, die dort ihre Tipis aufgestellt haben. Die sind in den gleichen Farben gemalt wie die Natur, die sie umgibt. Also quasi die Aussage ist, die Indianer, die leben hier in Harmonie mit der Natur. Es war so, dass Lenau tatsächlich nach Amerika gegangen ist, hat sich da ein bisschen so die Natur angeschaut. Er war allerdings nur 8 Monate in Amerika, weil er nämlich enttäuscht wurde. Er ist dann nach Europa zurückgekehrt. Er war sehr enttäuscht von der amerikanischen Mentalität, vom Materialismus, war er wohl angewidert. Und da spricht man dann eben im Gegensatz zur, vorhin war es die Europamüdigkeit und hier jetzt die Amerikamüdigkeit, wo dann die Enttäuschten quasi Amerika schimpfen, dass es gar nicht so toll ist, wie hier eben zum Beispiel in solchen Gedichten beschrieben wird. So, jetzt kommen wir zu dem Gedicht, das zumindest mein Lieblingsgedicht ist von denen, das ich Ihnen heute zeige. Das ist In den Black Mountains von Prinz Emil von Schöneich-Carolat. Da wird die Natur Amerikas mit einer religiösen Verbundenheit verknüpft und einer Liebe für die Heimat. Dieses Gedicht erzählt, dass eine Gruppe Bergsteiger eben auf ein Gebirge erklimmt und dort in eine Felswand 2 Strophen von einem Lied einmeißelt. Und die lese ich Ihnen jetzt mal vor. Spreche ich mit Menschen und mit Engelzungen, hätte Wissen ich und alle Glaubenshölle, wer also von Erkenntnis ich durchdrungen, dass einen Berg ich höbe von der Stelle. Wär alles mein und hätte ich nicht der Liebe, ich glich der Schelle, die geschwätzig tönend. Ich wär ein Nichts, das ewig nicht ich bliebe, ich wär ein Erz, das leer und qualvoll dröhnend. Also die Männer steigen hier auf einen Berg und errichten dort ihr Lager, verbringen da 4 Monate, heißt es im Gedicht, und vollbringen dieses außergewöhnliche Werk. Es wird dann auch beschrieben als ein Akt religiöser Hingabe. Das ist eine Glaubensverkündung, die allerdings nur dem offenbar wird, der die Stelle kennt, die Bibelstelle kennt, aus der dieser Text schöpft. Fällt Ihnen vielleicht ein, was für eine Bibelstelle das sein könnte? Sehr gut. Genau. Wie bitte? Nicht gern, 13, ja genau. Sehr schön, das ist 1. Korinther 13, sogenannte Hohelied der Liebe. Und da heißt es dann, lest das auch mal vor, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel redete, keine Liebe hätte, so wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. sehen also ganz stark die Ähnlichkeit aus diesen beiden Versen, was dieser Text schöpft. Es ist so, dass in diesem Gedicht die Männer eben einen kräftezehrenden Aufstieg quasi hinter sich bringen. Sie erdulden dabei Kälte und Hunger, um dieses Plateau zu erreichen. Da errichten sie dann erstmal Hütten. Diese Inschrift, die sie in diese Felswand meißeln, die nennt Schöneich Carolat dann ein Jubelwort, dass Gott geredet, dem Propheten das Wort der Liebe, eine Gottesbotschaft. Es wird also die Natur Amerikas mit dem religiösen Gefühl aufgeladen oder verbunden. Die Bergsteiger betrachten ihr Werk dann auch als ein Opfer für Gott, ein Gottesdienst. Denken Sie an Mose, der auch auf den Berg Sinai gestiegen ist, um dort das göttliche Wort zu empfangen, in Exodus. So auch hier quasi diejenigen, die dann künftig dieses Gebirge erklimmen, dass sie dann quasi dieses Wort lesen und dann an den Schöpfer erinnert werden, der den Amerikanern ihr verheißenes Land gegeben hat. In der 9. Strophe werden die Wolken am Himmel mit Opferlämmern verglichen, was nochmal diesen Opfercharakter unterstreicht, aber auch vielleicht an die Erzählung in der Genesis erinnert. Denken Sie an Abraham, der mit Isaak auf einen Berg steigt, um ihn dort zu opfern. Auch natürlich Christus, das Lamm Gottes, ne, die Opferlämmer, Lamm Gottes, ist dann eben in Johannes, wo es dann heißt, wo dann Christus an Johannes vorbeiläuft und dann siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das ist hier quasi das Agnus Dei, also das Lamm Gottes, wie hier quasi dann auch noch mit drin steckt. Das Gedicht und diese Bibelstelle enden sehr ähnlich vom Inhalt her, weil beide eben sagen, dass sie Liebe ewig bestehen bleibe. In der 1. Korinther 13 endet damit mit diesen drei christlichen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte aber von ihnen ist die Liebe. Das ist, was hier die Ähnlichkeit dann auch stark ausmacht. Also in diesem Gedicht sind ja quasi Bergsteiger und auf ähnliche Weise spielten auch bei der Entdeckung Amerikas Pioniere und Vorreiter eine wichtige Rolle. Die deutsche Auswanderungslyrik verwendet dabei dann auch solche biblischen Figuren, also die vergleicht historische Persönlichkeiten mit biblischen Figuren, um quasi die Signifikanz zu steigern von diesen Persönlichkeiten. Und das ist ein sehr eindrückliches Beispiel hier. Wie einst Moses schaute das heilige Land nach beschwerlicher Fahrt durch die Wüste, so begrüßte Kolumbus den fremden Strand, die im Morgenrot flammende Küste. Also Mose kommt vor, das heilige Land, die Wüstenwanderung, auf die Wüstenwanderung wird angespielt, wobei es hier ja heißt, die Fahrt, also zweiter Vers, Fahrt durch die Wüste, man sagt dann nicht Fahrt durch die Wüste, sondern Wüstenwanderung oder Wüstenreise. Das heißt also, dieses Wort, weil man ja sagt Seefahrt, deutet dieses Wort quasi schon auf den zweiten Teil von dieser Metapher hin. Also quasi Kolumbus, der ist ja über den Ozean gefahren, aber eben auch metaphorisch durch die Wüste gefahren. So wie eben Israel durch die Wüste gefahren ist, ins gelobte Land. Das Morgenrot kommt auch wieder vor, also auch wieder eine neue Ära, die für die Menschheit beginnt mit Amerika. Dieses Gedicht heißt Columbia, es ist von Henry Faust oder eben Heinrich Faust wahrscheinlich ursprünglich. Und im Grunde genommen wird hier Kolumbus in ein konstruiertes, typologisches Verhältnis mit Mose gesetzt. Also die beiden werden miteinander verglichen. Sie wissen ja, Mose, der quasi das Volk Israel ins gelobte Land geführt hat. Und genauso auch Kolumbus hier quasi, das ist die Aussage, Kolumbus, der die Europäer in die neue Welt geführt habe. Es ist ja so, dass Mose nicht ins gelobte Land, war halt eine Strafe für ihn, er durfte quasi nicht ins gelobte Land, aber er durfte das gelobte Land vom Berg Nebo aus betrachten und so dann der Vergleich, dass auch Kolumbus von seinem Schiff aus die neue Welt gesehen hat. Also natürlich, Sie wissen ja, Kolumbus ist an den Bahamas gelandet, also quasi vor Florida, war ja nicht direkt auf dem Kontinent erst, sondern eben die Bahamas, aber trotzdem ist es ja die neue Welt gewesen, die er damit auch gesehen hat. Und das ist das finden Sie dann eben mit Mose, diese Stelle ist in Deuteronomium 34, da heißt es dann, und Mose stieg von den Ebenen Moabs auf den Berg Nebo. Da zeigte ihm der Herr das ganze Land und sprach, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe. Im Grunde genommen wird dieses Bild hier aufgemacht. Also das rechte Gemälde ist Moses on Mount Nebo von Robert Dowling und das untere Landing of Columbus von John Vanderlyn. Und es wird hier quasi verglichen. Beide schauen so in das gelobte Land. Mose schaut ins Land Kanaan, Kolumbus schaut in die neue Welt und beide sind so ein bisschen so Visionäre, die nach vorne schauen. Sie sehen auch, beide haben im Grunde genommen einen Stab in der Hand, das ist so ein Führungsattribut. Sie sind beide also Führer und Visionäre, die nach vorne schauen. Es wird damit natürlich außerdem dann die Wüstenreise Israels mit den Seefahrten verglichen, oder diese Wüstenreise Israels wird quasi auf die Seefahrten projiziert. Dass Gott, Sie wissen ja, Israel hat ja auch in der Wüste natürlich Entbehrungen und Nöte erleiden müssen, deswegen haben sie ja so oft gemurrt. Und so haben quasi auch die Seefahrer auf hoher See, es waren Naturgewalten und Krankheiten ausgesetzt, das ist der Vergleich, der hier gemacht wird. Von den Seefahrern sind natürlich auch viele umgekommen und genauso sind ja auch die Israeliten, sind ja auch welche umgekommen in der Wüste. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen zeigen, wie diese herausragende Rolle der Deutschen in Amerika sich vielleicht ein bisschen ableiten lässt von ein paar Schaubildern und Karten. Das ist dann hier erstmal der Wikipedia-Artikel zu den German Americans, also die Deutsch-Amerikaner. Es ist uns natürlich klar, wenn wir Wikipedia benutzen, dass es natürlich, ich mache das hier trotzdem, weil das hier quasi so auch ein bisschen das öffentliche Wissen widerspiegelt und weil ich glaube, für die Zwecke reicht es auch. Und ich will auch den Text nicht vorlesen, sondern ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken auf diesen Kasten hier. Da steht Total Population, also Gesamtbevölkerung. Und da heißt es, dass 46 Millionen Deutschamerikaner seien in Amerika. Und das sind dann 14,4%. Das ist erstmal gar nicht so viel. 14,4% von 100 ist nicht viel. Aber jetzt müssen Sie ja überlegen, ich zeige Ihnen hier mal den Zensus von 2000, also den sogenannten Ancestry, also Vorfahren- oder Vorväterschaft-Zensus. Diese Karte unterteilt die USA in ihre Bundesstaaten und die jeweiligen Bezirke. Und Sie sehen rechts in dieser Legende, da sind diese ganzen Farben. Und das sind Ethnien und Nationalitäten, die quasi, das ist total schwierig, das zu erklären, ich verhaspel mich da immer. Hier geht es um die Vorfahren, also quasi, das heißt, das sagt quasi, welche auf der Karte, welche Ethnie in diesem jeweiligen Bezirk am stärksten vertreten ist. Das heißt nicht, dass die Mehrzahl der Bevölkerung dieser, wobei Ethnie ist eben auch ein falscher Begriff, ne? Es geht ja irgendwie um die Vorväter, also nicht um die Bewohner selbst, sondern um ihre Vorväter. Es heißt quasi, ich mache es jetzt mal ganz kurz, schauen Sie sich oben diese kleine Karte an, rechts. Alles, was himmelblau ist, da gibt es zumindest mehr Deutschamerikaner, da haben die Menschen, also die Bevölkerung, mehr Vorväter deutschen Ursprungs als englischen Ursprungs. Das ist das, was hier tatsächlich in diesem Zensus rauskommt. Das ist eine ganze Menge. Und Sie sehen auch, dass im Südwesten diese ganzen rosafarbenen, das sind alles Mexikaner, also die größte vertretene Nationalität bezogen auf die Vorväter. Das liegt natürlich daran, dass das ehemaliges mexikanisches Gebiet war und eben auch im Südosten die Violetten, diese ganzen violettfarbenen Bereiche, das sind Afroamerikaner und es liegt natürlich daran, dass das ursprünglich Sklavenhalterstaaten gewesen sind. Deshalb so viele hier vertreten. Das hier ist, glaube ich, auch ganz schön, das kennt man, ich zoome da gleich ran, keine Angst. Das ist eine Karte von den USA und die zeigt Ortschaften mit deutschen Namen. Ich zoome jetzt hier rein, das ist dann im Grunde genommen Illinois, Ohio, Kentucky, so dieses Gebiet. Hier sehen Sie jetzt, da gibt es dann Hannover, Berlin, Frankfurt kommt ganz oft vor, Bismarck, Luther, Colmar, Holstein, Offenburg und so weiter und so fort. Sie sehen vielleicht auch Kentucky, dieses Rote, das ist die Hauptstadt. Die Hauptstadt von Kentucky heißt Frankfurt, also Frankfurt. Ist auch ganz witzig. Wenn Sie sehen, rechts oben drüber über dem Roten, da steht auch Heidelberg natürlich, ganz schön. Politiker gibt es natürlich auch und gab es. Die deutsche Vorfahren hatten so eben auch Dwight Eisenhower, George W. Bush und auch, wie wir erfahren haben, Donald Trump. Der hat ja auch aus der Pfalz eben Vorfahren. Wir haben uns jetzt dieses Festgedicht ja schon angeschaut. Da geht es nicht nur darum, dass die Deutschen quasi, also da wird nicht nur das Leben der Deutschen beschrieben, sondern es wird auch ihre herausragende Rolle in Amerika hervorgehoben. Da ist dann die Rede von dem, dass der Wohlstand und der Ruhm Amerikas auch den Deutschen zuzuschreiben sei. Da ist dann die Rede von der deutschen Kultur, deutschem Geiste, die Tugendhaftigkeit, Heldenmut, der quasi Amerika verteidigt habe, auch im Bürgerkrieg später. Da kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Und es wird eben gesagt, dass dieses Andenken an die Deutschen leider in Amerika mehr und mehr abnehme und wird begründet im Gedicht damit wohl mit der deutschen Bescheidenheit, dass deshalb dieser nicht mehr so sehr gedacht werde. Das ist eine ganz schöne Strophe, finde ich. Da heißt es dann, wie Judas, auserwähltem Stamme, schritt auf der mühevollen Bahn mit der Begeisterung Oriflamme, ein treuer Führer kühn voran. Beglückt mit seltener Sehergabe, wies er mit mächtigem Zauberstabe ihr hehres Ziel den Pilgern an. Also ganz, ganz prominent, der Stamm Juda wird erwähnt, eine, wieder so eine Führerpersönlichkeit, eine Mosefigur wird wieder, ist hier wieder drin und die Siedler werden eindeutig als Pilger bezeichnet. Es wird im Grunde genommen in diesem Gedicht, also in dieser Strophe dann, Strophe 4 ist das, wird die deutsche Auswanderung mit der besonderen Erwählung Judas verglichen. Das ist, was hier gemacht wird. Ich persönlich glaube, dass es sich bei dieser Mose, bei diesem Führer, um Pastorius handelt. Das liegt daran, also Pastorius, habe ich ja gesagt, die 13 Familien aus Krefeld. Das liegt daran, dass dieses Gedicht 1883 veröffentlicht wurde. Also genau 200 Jahre nach der Gründung Germantowns. Und das heißt ja auch 200-jähriges Jubiläum der Deutschen. Deshalb glaube ich, dass es damit Pastorius gemeint ist. Aber dieser Stamm Juda, das kennen Sie ja vielleicht, der ist eben auch sehr wichtig im Alten Testament. Dazu heißt es dann in Genesis 49, das ist der Segen Jakobs über seine 12 Söhne. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen. Sie wissen, der Stamm Juda aus dieser Linie ist dann auch König David entsprungen und auch der Christus, also der Messias und sein typologisches Abbild. In der 15. Strophe wird dann auch der Glaube der Deutschen besonders hervorgehoben und auch ihre herausragende Rolle bei der Verkündigung des Evangeliums in Amerika. Da wird dann, der Autor bedient sich dann dieses Gleichnisses vom Sämann oder vom Vierlei Acker, wie es auch heißt. Und da heißt es dann, dass quasi die Siedler das Heilswort großzügig auf die Ackerböden der Herzen der Wilden ausgestreut hätten. Die Darstellung der Deutschen ist allerdings in Amerika sehr ambivalent. In der 12. Strophe sind die Deutschen dann noch das Salz und das Licht aus der Bergpredigt, aber in der 22. Strophe sind sie dann nur noch Johannes der Täufer, der ja den Weg für den eigentlichen Führer, für den eigentlichen, Messias gezeigt hat. Wie Sie ja vielleicht wissen, in Jesaja und in den Evangelien, wo dann quasi eben es heißt, dass die Stimme eines Rufenden in der Wüste macht eben die Wege für den Herrn. Das ist dann Johannes der Täufer. Das deutsche Bild in Amerika ist eben, hat sich immer wieder mal verändert und eben wohl auch mit Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg wohl auch sehr stark dann eben so ein Feindbild aufgemacht. Hier zum Beispiel dieser Gorilla, da steht dann drüber, destroy this mad brute, enlist, also man soll sich einschreiben zum Militärdienst gegen die Deutschen. Das war im Ersten Weltkrieg. Ist eben dieses Feindbild, der Deutsche ist die rasende Bestie, entführt hier die Jungfrau Sie sehen das preußische Attribut, die Pickelhaube, da steht Militarismus drauf. Sie sehen auch die Keule mit Blut beschmiert. Also die Deutschen, die ja eigentlich so eine Kulturnation sind, die sich quasi durch diesen preußischen Militarismus selbst eben ihr kulturelles Erbe beflecken. Und auch hier der Eindringling, Sie sehen, auf dem Strand steht America unten an der Küste, also der Eindringling quasi, der rasende Wilde, der hier die ganze Welt jetzt plötzlich zerstören will. Das ist so das Bild, das hier gezeichnet wird vom Deutschen. Hier noch so eins. Reichsadler gegen Weißkopf, Seeadler. Sie wissen, das Nationaltier der USA. Das ist eine Allegorie, weil Sie sehen ja auch diese Kampfflieger, quasi so wie die Kampfflieger, so eben auch die Vögel, die kämpfen miteinander. Der Weißkopfseeadler, der drängt, also der Amerikaner drängt den Deutschen so zurück. Sie sehen auch, dass der Weißkopfseeadler, der ist relativ im Vergleich zu dem Reichsadler noch hell, also quasi hell gegen dunkel, gut gegen böse. Das wird eine Superiorität quasi der Amerikaner eben postuliert. Und war wohl dann auch so, dass um die Zeit dann auch in Amerika viele deutsche Zeitungen wurden aufgelöst. Das Deutsche wurde mehr und mehr verpönt in Amerika. Der Messias in diesen Gedichten ist also eben nicht der Deutsche oder ein Deutscher, sondern ein anderer. Und das ist jetzt ein längerer Text, den lese ich Ihnen vor, weil der ist schön und der biblische Gehalt, der ist eben über die ganzen vier Strophen verstreut. Da heißt es dann, stets wenn's die Zeit gebietet, senden nieder die höheren Mächte, die Geschick wir nennen, aufs Neue der Menschheit einen Führer wieder, in dessen Herzen heilige Gluten brennen. So sandten sie denn auch vor 100 Jahren uns einen Linken, um aus Schmach zu retten, ein Volk, das schnöde Habsucht zwang zu tragen, im Land der Freiheit schwere Sklavenketten. In niederer Hütte und in armen Stande, wie einst ein Heiland, wo doch er geboren. Und doch durchtönt sein Name alle Lande, und zur Unsterblichkeit ward er erkoren. Ein Sohn des Volkes, doch von Herzensadel, von schlichtem Sinn und doch von edler Würde, ein mutiger Held, stets ohne Furcht und Tadel, der nie vom Pfad des Rechtes sich verirrte. Das Gedicht, natürlich eben der Titel auch Abraham Lincoln, es ist von Anna Kirchstein und es umhüllt den 16. Präsidenten der USA mit der sakralen Aura Jesu Christi. Lincoln sei ebenfalls von Gott gesandt worden, um sein Volk zu befreien. Er habe auch ewigen Ruhm erlangt, so wie das ist dann metaphorisch natürlich die Unsterblichkeit Christi. Auch Lincoln sei in niederem Stand geboren und habe sich durch Heldenmut und Tadellosigkeit ausgezeichnet. Es werden dabei also vermeintliche Gemeinsamkeiten zwischen der Biografie Lincolns und der Biografie Christi hervorgehoben. Das ist genau, was mir noch aufgefallen ist, vor ein paar Tagen, wenn Sie sich die zweite Strophe, zweiter Vers anschauen, da steht, uns einen Linken. Und in der dritten Strophe an der gleichen Stelle steht, wie einst ein Heiland. Also genau auch optisch, strukturell diese Verknüpfung da hergestellt, Linken, Heiland. Linken ist quasi metaphorisch hier der Heiland. Das ist stark verbreitet, das ist nicht nur in diesem Gedicht so, sondern in Amerika ist das tatsächlich so ein gängiger weiß nicht, ob man da Topos sagen kann, aber es ist eben so gängig, wird das gemacht, dass Lincoln quasi als Christus dargestellt wird. So wie hier zum Beispiel, Sie sehen ja dieses Lincoln-Porträt der rechten Seite und links dieses Gemälde L'Adoration des Bergers von Charles Le Brun. Das ist quasi die Weihnachtsgeschichte, die hier auf Lincolns Biografie appliziert wird. Es ist auch so, dass Lincoln tatsächlich in einer Blockhütte in Kentucky geboren wurde. Seine Eltern waren Farmer. Also das mit dem niederen Stande und mit quasi dieses so Ähnlichkeit zur Krippenszene, das hat auch quasi ein zumindest irgendwie so einen Grund, warum man das so macht. Auch sehr schön, ich habe ja gesagt, das ist gängig in den USA. Hier zum Beispiel die sogenannte Lincoln and Washington Apotheosis. Hier, Lincoln wird hier in Empfang genommen von George Washington im Himmel. Sie sehen diese Engel-Hintergrund. Er bekommt auch einen Lorbeerkranz aufgesetzt von Washington, das ist dann der Siegeskranz. Die beiden werden als Nationalheilige dargestellt. Und mich persönlich erinnert es auch ein bisschen an die Lazarus-Geschichte. Lazarus, der eben quasi sehr viel leiden muss im Leben und dann stirbt. Und dann heißt es eben, er wird von Abraham im Himmel quasi empfangen. Also solche messianischen Attribute, die wurden nicht nur Lincoln angedichtet, sondern später eben auch anderen amerikanischen Politikern, zum Beispiel Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung oder eben auch später Barack Obama, die ja beide der schwarzen Bevölkerung ein Stück weit als Messias-Figuren erschienen sind. Lincoln war zunächst, oder er war dann eben im Verlaufe des Bürgerkrieges, wurde er wohl Gegner der Sklaverei, also ein sogenannter Abolitionist. Und er führte eben die Nordstaaten durch den Bürgerkrieg. Er ist dann allerdings bei einem Attentat ermordet worden. Die Sklaven allerdings kamen später dennoch frei. Und das macht man dann quasi so, dass man sagt, Lincolns Tod ist ein Stück weit so symbolisch gesprochen so das Opfer für die Befreiung der Sklaven. Genauso wie quasi Christus gestorben ist als Sühneopfer für die Sünden der Welt, denen die glauben. Das ist ein Stück weit das, was hier dann in Beziehung gesetzt wird. In die Epoche des Bürgerkriegs fällt dann auch das nächste Gedicht, das ist von Caspar Butz, das heißt Vorwärts mit Macht. Und dieser, der hat die Nordarmee auch unterstützt. Dort heißt es dann in dem Gedicht, dass der Bürgerkrieg erst dann wirklich gewonnen sei, wenn auch die Sklaverei komplett abgeschafft sein würde, wenn eben alle Sklaven frei sein würden. Da heißt es dann in dem Gedicht, vorwärts mit Macht, ein neues Reich, ein freies muss erstehen. Auf jedem Hügel muss vorerst des Nordens Fahne wehen. Ein neuer Moses muss erstehen und in der Wüste sterben, muss jeder freche Gauch, der sich vermaßt, dich zu verderben. Ein neues Geschlecht muss erst erblühen und zur Freiheit und zum Frieden. Nicht mit der Fessel fällt der Trieb, sie wieder neu zu schmieden. Also auch hier wieder ein neuer Mose, diese Mose-Figur eben, die immer wieder auftaucht in diesen Gedichten. In der Wüste muss sterben, heißt es. Das bezieht sich auf das Buch Numeri, wo es heißt, dass Israel dann zur Strafe eben, also die Generation, die aus Ägypten auszieht, die darf ja nicht ins Heilige Land, weil sie eben die ganze Zeit murren. Deswegen müssen sie ja 40 Jahre lang rumlaufen, bis dann die Generation dann weggestorben ist, die ausgezogen ist. Und dann eben, und deshalb das neue Geschlecht muss erblühen, heißt es hier, weil eben diese Generation dann das Land in Besitz nimmt, ist dann ausführlich geschildert im Buch Josua. Es wird in diesem Gedicht die Sklaverei mit dem Bundesbuch Israels gleichgesetzt und es wird impliziert, dass die Amerikaner ihr verheißenes Land erst dann wirklich erreicht hätten, wenn auch die Sklaverei komplett abgeschafft sein würde, weil es eben auch die Vision der Gründerväter gewesen sei, dass alle Menschen in Amerika Freiheit genießen dürften. Das Gedicht warnt deshalb auch davor, dass man sich nicht zufrieden geben soll mit dem Sieg über die Südstaaten, sondern eben auch die Sklaverei konsequent abschaffen müsse. Die deutschen Schriftsteller haben nicht nur diese Verschleppung von Afrikanern nach Amerika von Amerika thematisiert, sondern auch die gewaltsame Eroberung des Kontinents. Wir haben uns ja schon dieses Gedicht Columbia angeschaut, ne, wo Kolumbus als Mose erscheint. Jetzt habe ich aber ganz trockenen Hals. Wo Kolumbus als Mose erscheint. Anfangs und allerdings, dieses Gedicht geht dann eben nicht so schillernd, so schön weiter, wie es anfängt, sondern im weiteren Verlauf erscheint er dann den Indianern als unheilverkündender Todesengel, der dann die kriegerische Invasion der Konquistadoren prophezeit. Das ist dann eben auch so, dass so eine Auflistung von den Verbrechen und Gräueltaten dann folgt in dem Gedicht, eigentlich fast das ganze Gedicht durch. Ich möchte Ihnen dazu ein paar Kupferstiche von dem Niederländer Theodor de Brie zeigen. Hier ist der erste. Das ist eben die Belagerung, die Zerstörung von der Indianersiedlung Maliba durch Hernando de Soto, hier eben auch, also ganz brutal, es wird einfach alles weggemäht quasi. Hier finde ich besonders schlimm, Indianer werden verstümmelt und gefoltert, um Gold- und Silbervorkommen aufzuspüren. Oder auch hier quasi die Versklavung dann von Indianern, die arbeiten müssen. Sie sehen auch hier im Vordergrund diesen Mann, der an den Pfahl angebunden ist. Da wurde ich die Woche aufmerksam gemacht, Dankeschön, Herr Ludescher, dass das quasi eine Anlehnung sei an den heiligen Sebastian, also ein Märtyrer, der auch an einen Pfahl angebunden wurde und dann von Bogenschützen zu Tode, also mit Pfeilen dann zu Tode durchbohrt wurde. So, es heißt dann in diesem Gedicht, also Columbia in der letzten Strophe, dass Kolumbus am Ende dann das göttliche Gericht eben, also erfährt, dass er quasi vor dem göttlichen Gericht erscheinen muss und sich für die eben seine Strafe empfängt. Das heißt es dann, ihre Taten schrieb Clio mit blutigem Stift in die Blätter der Weltgeschichte. In der Kronen Schuldbuch verlischt nicht die Schrift, bis es Tage zum letzten Gerichte. Wenn dich dann, du Stolze, Posaunenton ruft, dann umringen dich bleiche Skelette. Und es steiget Kolumbus aus seiner Gruft, an den Händen die klirrende Kette. Also in der ersten, im ersten Vers Clio, das ist in der Mythologie die Geschichtsschreibung, deswegen auch die Weltgeschichte hier im zweiten Vers. Es wird das Schuldbuch erwähnt, letzte Gericht, Stolze, also die stolze Babylon und auch Posaunenton. Sie wissen ja, diese Posaunen im Buch der Offenbarung. Das ist dann auch das, was hier gemacht wird. Es werden mehrere Topoi aus dem Buch der Offenbarung verwendet, um hier dieses Weltgericht an Kolumbus zu beschreiben. Besonders prägnant dann hier dieses Schuldbuch, anhand dessen auch Kolumbus gerichtet würde, heißt es dort. Das ist dann hier in Offenbarung 20. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern stand. Das ist für mich auch dieses Gedicht eine subtile Kritik an der biblischen Metaphorisierung Amerikas, weil es nämlich dieses Idyllische negiert und stattdessen die Gräueltaten aufzeigt, die auf dem Kontinent verübt wurden. Die Indianer, die spielen sowieso, die machen sowieso eine Ausnahme aus, die stellen eine Ausnahme dar in der deutschen Auswanderungslyrik, weil sie nicht so richtig in das Bild passen, was die Bibel von den Kanaanitern zeichnet. Denken Sie daran, die Kanaaniter in der Bibel, die werden als gottlose, besonders sündige Menschen dargestellt. Israel quasi als göttliches Instrument, was die Strafe vollzieht an diesen Menschen. Die deutschen Schriftsteller haben allerdings tendenziell einen anderen Weg eingeschlagen, weil sie die amerikanischen Ureinwohner verherrlichten. Sie wurden als heldenhafte, unschuldige Menschen dargestellt, Menschen, die in göttlicher Natur, in göttlicher Gemeinschaft leben. In diesem Zusammenhang spricht man dann auch von dem Topos des edlen Wilden. Das wird besonders anschaulich in der Ballade Der Wilde von Johann Gottfried Säume. Ich erzähle das mal kurz, was da war. Das ist ein sehr langer Text. Da werde ich Ihnen auch gleich nur das Ende zeigen von dem Text. In dieser Ballade ist es quasi so, ein Indianer, der kommt irgendwie auf so einem Heimweg in einen Sturm und deswegen will er dann nicht mehr ganz heimgehen, sondern weil es halt auch gefährlich ist, sieht dann eine Hütte und klopft dort an und will dort quasi übernachten, aber da macht dann eben ein Europäer auf und der verscheucht ihn mit ganz wilden Beleidigungen und sagt, ja, weg du Bestie und so. Und dann ist es so, dass ein paar Wochen später der Europäer sich verirrt. Und er findet dann auch nicht mehr nach Hause und es wird dann schon dunkel und er kriegt Angst. Und dann sieht er Licht und klopft, findet dann so eine Hütte und da wird ihm dann aufgemacht und da lebt dann eine Indianerfamilie. Und die nehmen ihn dann auf, bewirten ihn ganz großzügig, er darf dort übernachten. Am nächsten Morgen bringt ihn dann der Familienvater noch auf seinen Weg. Er zeigt ihm quasi, wie er wieder nach Hause findet. Und es ist eben so in dieser Ballade, dass es der Indianer ist, der so wie der barmherzige Samariter handelt und nicht der Europäer. Das ist dann eben ein Stück weit ein Vorwurf auch der Heuchelei, ne, an die Europäer. Diese Ballade endet dann damit, dass der Europäer den Indianer erkennt, er merkt plötzlich, oh, das ist der von vor ein paar Wochen, und er ist dann auch ganz beschämt und entschuldigt sich dann und alles. Und die Ballade endet dann so, dass der Indianer sagt, haben wir vielleicht uns schon gesehen? Und dann sagt der Europäer, dann heißt es, wie vom Blitz getroffen stand der Jäger und erkannte nun in seinem Wirte jenen Mann, den er vor wenig Wochen in dem Sturmwind aus dem Hause jagte, stammelte verwirrt Entschuldigung. Ruhig lächelnd sagte der Hurone, seht ihr fremden, klugen, weißen Leute, seht, wir Wilden sind doch bessere Menschen. Und er schlug sich seitwärts in die Büsche. Diese habe ich ja schon angedeutet, diese Darstellung von den Indianern, die ist auch sehr ambivalent in der Lyrik. Das war während der Kolonialzeit, war der Indianer schon so die Bestie, die quasi auch zivilisiert werden musste. War natürlich auch ein Stück weit Vorwand, ne, um das Land einzunehmen. Später hat sich das allerdings ein bisschen, also tendenziell dann geändert. Ne? Die Indianer wurden dann eben idealisiert, hing sicherlich auch ein Stück weit oder vielleicht, es hing auf jeden Fall zusammen mit der, glaube ich, mit der Industrialisierung, ne? Die Menschen plötzlich so immer weniger, immer weiter von der Natur entrückt im Leben, im Alltag. Die Menschen haben auch ganz furchtbar gelitten, weil es eben auch sehr schreckliche Arbeitsbedingungen waren meistens. Und dann wurde natürlich der Indianer, der noch so frei von diesem Joch war, verherrlicht. Auch um Ihnen diesen Gegensatz ein Stück weit noch zu zeigen, stelle ich Ihnen noch ein paar Gemälde vor. Es war übrigens der letzte Text, das letzte Gedicht. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein paar Gemälde, die diesen Gegensatz edler Wilder und Kananiter bzw. Bestie so veranschaulichen. Das hier ist Death of General Wolfe von Benjamin West. Das ist im Siebenjährigen Krieg, da ging es dann um die Zukunft Kanadas, wo dieser britische General in einer Postfiguration Christi erscheint. Hier sehr eindeutig, es stehen um ihn herum 12 Europäer, also die 12 Jünger. Auch wieder die Flagge, die hier als Kreuzsymbolik erscheint. Wolf ähnelt, Sie sehen ihn hier, wie er so da liegt, ne, und gehalten wird. Er stirbt also gerade und schaut nach oben so. Erinnert sehr stark an die Pietà, hier von Michelangelo. Sie sehen, dass die ganzen umstehenden Militärs, die sind alle verzweifelt. Hier der rechts, der betet. Die sind alle so quasi auf dieses profane Geschehen fixiert. Wohingegen dieser Indianer, der sitzt hier ganz ruhig und ist gefasst. Er scheint so die Situation zu durchschauen. Er lächelt vielleicht auch ein bisschen, weil er eben genauso wie Wolf selbst sieht, so das Jenseits. Er ist nach oben ins Jenseits gerichtet, genauso wie der Indianer, der das vielleicht ein Stück weit durchschaut. Er ähnelt dem später entstandenen Denker von Rodin. Und da wir ja auch hier in Heidelberg sind, ist natürlich auch die Ähnlichkeit stark zu, finde ich ja zumindest, zu Walter von der Vogelweide hier in dieser Darstellung aus der großen Heidelberger Liederhandschrift, die hier gleich nebenan in der Bibliothek aufbewahrt wird. Ist auch ein Stück weit so eine Ähnlichkeit da. Der Indianer also hier, oh, schon so weit, der Indianer hier also quasi als intellektuelles Ideal, also der edle Wilde. Das hier, krasser Gegensatz zu dem von gerade eben. Death of J. McCrae, auch wieder von John Wenderlin, von dem hatten wir schon ein Bild. Hier, Sie sehen diese Loyalistin, J. McCrae, die ermordet wird. Hier die Indianer als Meuchelmörder. Diese Darstellung, das ist natürlich subjektiv, aber dieses Gemälde soll eine besonders schöne Frau darstellen, wodurch natürlich der Kontrast stark wird, dass die Indianer eben diese schöne junge Frau so ermorden. Und natürlich das weite Dekolleté deutet natürlich auch eine sexuelle Misshandlung an. Das hier ist so ein bisschen dazwischen, das ist Baptism of Pocahontas, also Taufe von Pocahontas, Gemälde von John Chapman. Pocahontas, die wissen Sie vielleicht, die wurde ja verheiratet mit einem Engländer, musste aber vorher getauft werden. Und Sie sehen rechts hier diese Indianer, die wo da sitzen und stehen, das ist alles noch sehr dunkel. Das heißt, sie sind quasi noch so im Dunkeln. Ne? So. Sie hingegen, Pocahontas, sie tritt so ins Licht. Sie hat auch dieses weiße Kleid an, das ist dann wieder die Reinheit. Sie ist auch ein Stück weit durch diese Stufen erhöht. Also sie sitzt quasi höher als die anderen Indianer. Sie ist jetzt quasi erleuchtet. Und sie findet natürlich jetzt auch in der europäischen Gesellschaft Akzeptanz, dadurch, dass sie eben getauft wurde. Kennen Sie sicherlich auch Avatar, ne, den Film? Der propagiert sehr stark diesen Topos des edlen Wilden. Hier diese Menschen, die diese in Einklang mit der Natur leben, hier die Verbindung zwischen hier Navi und diesem Flugsaurier, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Sie sehen quasi, die werden eins. Ne? Heißt dann auch im Film, dass die ihr Leben lang dann quasi so miteinander sind, dass diese starke Einheit mit der Natur eben dargestellt wird. Navi, habe ich gerade gesagt, so wie die heißen. Das ist übrigens das hebräische Wort für Prophet. Und hier dieser gottesdienstähnliche Ritus, der dann gemacht wird, da um diesen Baum herum, wo dann auch eben quasi so eine Verehrung der Natur stattfindet, von dieser, auf diesem Planeten Pandora, diese Göttin oder diese Gottheit Awa. Wenn Sie Awa die Buchstaben umstellen, kommen Sie auf Jahwe. Das ist eben auch so ein bisschen, wie heißt er, James Cameron, sehr stark eben auch so ein bisschen mit biblischen Wörtern gearbeitet, ein bisschen umgestellt, Akronyme draus gemacht. So, wir haben jetzt also gesehen, dass diese Gedichte sehr stark Amerika so auf eine vielschichtige Weise durch dieses biblische Objektiv betrachten, ne, verheißenes Land haben wir jetzt gesehen. Ich möchte Ihnen jetzt noch zum Abschluss ein weiteres Beispiel von der biblischen Metaphorisierung vorstellen. Da geht es nicht um Amerika, sondern es geht um Afrika. Die Rastafari, die kennen Sie ja vielleicht. Das ist ein kreolischer Kult, der auf Jamaika hauptsächlich verbreitet ist. Die verherrlichen Afrika als das verheißene Land und hoffen auch eines Tages dahin zurückkehren zu können. In dieser Metaphorisierung ist dann die Karibik bzw. Amerika, ist dann das babylonische Exil. Also sie befinden sich also in der Diaspora, das glauben sie. Und sie interpretieren also die Verschleppung der Afrikaner, also die Verschleppung ihrer Vorfahren nach Amerika, als Nebukadnezar, der also in der Bibel kommt und Israel nach Babylon wegführt. Das ist dann quasi dieser Vergleich. Und auch diese Rastafari verherrlichen oder verklären historische Persönlichkeiten zu biblischen Charakteren. Hier vor allem Haile Selassie, das war der letzte äthiopische Kaiser. Den beten sie tatsächlich als Messias an und warten auch auf seine Wiederkehr. Und der Reggae-Musiker Bob Marley, den kennen Sie ja, war auch Rastafari-Anhänger und hat auch sehr stark zur Verbreitung von diesem Kult beigetragen oder bekannt, nicht für die Verbreitung, aber Bekanntmachung dieses Kultes. Er hat auch in seinen Liedern, auf seinen Konzerten sehr stark dann immer Haile Selassie so verkündigt als Messias. Dadurch wird er natürlich in dieser Metaphorisierung wieder so eine Postfiguration Johannes des Täufers, der also den Messias verkündigt. Selassie, hier in dem linken Bild, das ist übrigens, das soll eine salomonische Ikonografie sein, also Selassie, der wohl von sich selbst behauptet habe, er sei direkt danach, also in dieser Linie Salomos, also er wäre ein Nachfahre Salomo gewesen, also auch wieder Salomo, dann gehen wir zurück David und dann wieder Judah, ne? Er ist quasi aus dieser besonderen Linie. In diesem rechten Bild, das ist natürlich Fanart, also das hat irgendjemand gemacht, das ist nicht irgendwas Professionelles oder so. Ich habe das einfach genommen, weil das so sehr schön das darstellt. Hier Selassie, hinten Bob Marley quasi so im Hintergrund, er ist auch so dabei beteiligt. Der Löwe, natürlich quasi das Herrschertier zum einen, aber auch der Topos natürlich, der Löwe von Juda, wie er eben hier Selassie erscheint. Es wird also mit biblischen Topoi gespielt, es werden Collagen gemacht, um diesen Rastafari-Kult eben auch biblisch zu legitimieren. Noch ein letzter, letztes Detail vielleicht. Selassie war übrigens das erste ausländische Staatsoberhaupt, was nach dem Krieg die Bundesrepublik besucht hat. Das ist hier 1954 im oberen Bild war er bei Adenauer und Heuss und dann nochmal 20 Jahre später bei Brandt. So, damit wäre ich mit meinem Vortrag zu Ende. Wir dürfen jetzt gerne Fragen stellen.